Deutschlandfunk Nova 100.
Heute geht's bei uns um Identität und wie das ist, wenn dabei etwas in Bewegung gerät. So wie bei Rachel Dolezal. Rachel Dolezal ist 39 und lebt in Spokane in Washington. Spokane ist eine kleinere Stadt im Nordwesten der USA, ziemlich ruhig. Und vor 2 Jahren hat Rachel amerikaweit Schlagzeilen gemacht. Angefangen hat das alles mit einem Interview. Rachel hat das einem kleinen Lokalsender gegeben. Vordergründig ging es dabei erstmal um Diskriminierung von Afroamerikanern. Sie selbst hat Drohbriefe erhalten und darum sollte es gehen. Und dann kam aber alles ganz anders. Und am Ende hat das Interview eine Riesendebatte in Gang gesetzt. Also ihr selbst wurde auf einmal Rassismus vorgeworfen. Und seit diesem Interview ist die Antwort gar nicht mehr so leicht zu geben, was es eigentlich heißt, in Amerika schwarz zu sein. Meine Kollegin Alice Hasters ist in Hamburg im Studio. Und Alice, du hast die Geschichte von Rachel Dolezal verfolgt und recherchiert. Und wenn wir die jetzt hören wollen, fangen wir doch mal am besten bei diesem Interview an, das sie an diesem 10. Juni 2015 dem Lokalsender da gegeben hat. Was ist da passiert?
Also an dem Tag trifft sich Rachel Dolezal mit dem Fernsehjournalisten Jeff Humphrey. Der möchte nämlich für seinen Lokalsender mit Rachel Dolezal über Drohbriefe sprechen, die Rachel damals oder immer noch bekommt, weil Dolezal ist Vorsitzende der NAACP in Spokane. Das ist die National Association for the Advancement of Colored People, also die älteste und traditionsreichste Vereinigung für Rechte von Afroamerikanern. Und Dolezal erzählt also, dass sie und ihre 2 Söhne jetzt seit einer Weile sich bedroht fühlen, weil sie immer wieder Briefe von Rassisten bekommen.
Wenn das jetzt wirklich das Interview gewesen wäre, sie wird bedroht, er fragt sie über die Bedrohung, dann wäre das ja wahrscheinlich nie über die Grenzen von Spokane hinaus so bekannt geworden, nationwide, amerikaweit, und wir würden jetzt nicht drüber sprechen.
Genau, es gibt nämlich eine Wendung. Also Rachel Dolezal redet halt gerade über diese Briefe, die ihr ans Büro der NAACP geschickt werden und wirkt eigentlich ziemlich routiniert in ihren Antworten. Aber auf einmal fängt Jeff Humphrey an, merkwürdige Fragen zu stellen. Er wechselt auf einmal das Thema und zeigt ihr plötzlich ein Foto von einem schwarzen Mann. Und dann fragt er sie, ob das ihr Vater sei.
Is that your dad?
Ja, that's my dad.
Und sie lächelt und sagt, ja, das ist mein Vater. Aber Humphrey gibt sich halt damit nicht zufrieden und hakt noch einmal nach. Und Rachel Dolezal merkt in diesem Moment, dass irgendwas nicht stimmt.
This man right here is your father? Right there?
You have a question about that?
Yes, ma'am. Okay. I was wondering if your dad really is an African-American man.
That's a very... I don't know what you're implying.
Are you African-American?
Also, Humphrey fragt Rachel Dolezal auf einmal, ob sie Afroamerikanerin ist. Und bis zu dem Zeitpunkt gehen ja erstmal alle davon aus. Sie hat gerade gesagt, dass sie einen schwarzen Vater hat, dass sie 2 schwarze Söhne hat, dass sie ist Aktivistin für schwarze Rechte und unterrichtet auch afroamerikanische Geschichte.
Ja, genau. Also eigentlich erwartet man an dieser Stelle ein klares Ja von ihr. Aber diese Frage verschlägt Rachel Dolezal auf einmal die Sprache und sie fängt an herumzudrucksen.
I don't understand the question. Of, I did tell you that yes, that's my dad.
Are your parents?
I'm
are
not,
they white?
Yeah.
Krappel, krappel, krappel.
Genau, an dieser Stelle tritt Rachel Dolezal halt aus dem Bild und bricht das Interview ab, ohne die Frage zu beantworten, weil das ist der Moment, in dem sie merkt, dass sie aufgeflogen ist. Stellt sich nämlich heraus, Rachel Dolezal ist nicht schwarz, sie ist weiß.
Okay, jetzt gibt's auf einen Haufen direkt viele Fragen. Wir fangen mal mit einer an. Wie kann es eigentlich sein, dass eine weiße Frau mit einer schwarzen Frau verwechselt werden kann?
Ja, also meistens passiert das nicht. Aber wenn man Rachel Dolezal so sieht, dann denkt man zuerst, dass sie eine ziemlich hellhäutige Afroamerikanerin ist. Also sie hat halt diese helle Haut und auch ziemlich helle Augen, aber ihre Haare zum Beispiel sind kraus und sehen aus wie Afrohaare. Und ihre Nase ist auch ein wenig breiter. Also ein Stammbaum vieler Afroamerikaner haben sich auch weiße Vorfahren gemischt. Deshalb scheint das jetzt auch nicht was Ungewöhnliches, dass sie so hell ist. Aber, und das ist halt komisch, sobald man weiß, dass Rachel Dolezal nicht schwarz ist, sondern weiß, sieht sie auf einmal aus wie eine weiße Frau mit einer Perücke, was sie ja halt eigentlich auch ist.
Jetzt haben wir was entdeckt, was man hätte schon viel früher entdecken können. Aber es hat eben bis dato keiner entdeckt. Jetzt haben wir aber diesen Jeff Humphrey. Wie hat der das denn rausgefunden, dass Rachel Dolezal eigentlich nicht schwarz ist, sondern weiß?
Ja, das war Humphrey nicht selbst. Also ein Privatdetektiv hat gegen Dolezal ermittelt. Rachel hatte nämlich zu dem Zeitpunkt einen Rechtsstreit mit ihrer Familie und die brauchten irgendetwas, um Rachel als unglaubwürdig dastehen zu lassen. Der Privatdetektiv hat dann also mit der Lokalpresse gesprochen und hat ihr gesagt, dass Rachel eigentlich weiß ist. Und Jeff Humphreys Sender hat davon dann auch mitbekommen und ihn losgeschickt zum Interview.
Okay, und diese erstaunliche Lokalgeschichte hat dann ganz schnell das Lokale verlassen und auf einmal ganz Amerika beschäftigt.
Genau, weil der Sender hat nämlich das Interview einen Tag später hochgeladen auf YouTube und von da aus ging es ziemlich schnell viral und Rachels Familie hat dann auch noch der Presse Fotos von Rachel gegeben, alte Fotos aus ihrer Jugend, wo sie wirklich dieses blonde, blasse Mädchen mit Sommersprossen ist. Diese Bilder laufen dann halt überall rauf und runter und Rachel Dolezal wird dann unweigerlich berühmt und zum Gespött der Nation, kann man sagen. Also jeder will wissen, was halt diese Frau dazu bewegt hat, auf einmal sich als schwarze Frau auszugeben. Und zu diesem Zeitpunkt zeigen sich halt auch nur eine Handvoll Leute verständnisvoll. Von weißer, aber vor allen Dingen von schwarzer Seite aus regnet da ziemliche Empörung und auch Wut. Viele fühlen sich ziemlich verraten und sehen Rachel als Hochstaplerin, die sich als schwarz ausgegeben hat, um ihre Karriere voranzutreiben.
Ob man schwarz ist oder weiß, das sucht man sich ja auch in der Regel nicht aus. Man wird so geboren, wie man ist. Wie ging das denn weiter mit Rachel?
Also der Druck wird dann auf einmal so groß, dass Rachel von ihrem Posten der NAACP zurücktreten muss. Also wenige Tage, nachdem das Interview mit Jeff Humphrey dann auf YouTube online geht. Und sie verliert dann auch ihre Lehrstelle an der Uni und sieht dann irgendwann mal halt, als sie arbeitslos ist, gar keinen anderen Weg, als auch an die Öffentlichkeit zu treten und sich zu erklären. Und verschiedene Sender laden sie dann auch dankend ein, weil halt ganz Amerika spricht darüber. Und in diesen Interviews erwartet eigentlich jeder, dass sie dann auf einmal reumütig eingesteht, dass sie halt gelogen hat und sich erklärt. Das Erstaunliche ist, Rachel bleibt halt dabei.
Musst du mal jetzt erklären, wie geht das? Also wie kommt sie darauf, dass sie irgendwie als weißes Mädchen geboren wird, bei weißen Eltern aufwächst und dann auf einmal denkt, oh, ich bin gar nicht weiß, ich bin schwarz?
Die Frage von Identität in dieser Hinsicht ist ein ziemlich empfindliches Thema in den USA, weil man muss dazu wissen, es gab in der Geschichte der USA immer wieder Fälle von Schwarzen, die sich als weiß ausgegeben haben und als Weiße gelebt haben. Und das war vor allen Dingen zu einer Zeit, als es Rassentrennung gab und Schwarze in Amerika entweder nicht die gleichen Rechte hatten oder zumindest Rassismus immer noch so heftig war, dass man ziemlich benachteiligt war, wenn man schwarz war. Und diejenigen Schwarzen, die weiß aussahen, also helle Haut hatten und Augen und mehr oder weniger so europäische Gesichtszüge, haben sich dann oft als weiß ausgegeben, um dann ein besseres Leben führen zu können. Und in den USA heißt es Passing, also durchkommen. Und diese Menschen mussten aber vor allen Dingen Verbindungen zu ihrer Familie abbrechen und alle Kontakte, ihre ganze Vergangenheit quasi begraben und hinter sich lassen und haben ziemlich viel mit Schuldgefühlen und vor allen Dingen Angst gelebt, aufzufliegen. Dann gab es halt noch diesen weißen Autor, John Howard, in den 60er Jahren, der für eine Zeit lang sich als Schwarzer ausgegeben hat, um darüber zu schreiben, wie es ist, als Schwarzer zu leben und wie es ist, Rassismus zu erleben. Also ähnlich wie Günter Wallraff hierzulande. Aber so ein Fall wie Rachel Dolezal, also eine weiße Frau, die sich aus freien Stücken dafür entscheidet, schwarz zu sein, den gab es bis dahin noch nicht.
Seit dem Interview mit Jeff Humphrey ist sie ja jetzt so, man könnte sagen, zwangsgeoutet. Aber sie geht jetzt weiter hin, stellt sich vor die Kameras und sagt, ich bin schwarz. Wie begründet sie das denn?
Also, okay, man muss hier so ein bisschen ausholen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die meisten Leute Ethnie als biologisch angeboren sehen. Du zum Beispiel, du bist deutsch und hast europäische Wurzeln, bist also ziemlich klar weiß. Ich zum Beispiel, ich habe einen weißen Vater, eine schwarze Mutter, bin also gemischt, weiß und schwarz. Und da wird es halt schon ein bisschen komplizierter. Also ich bin beides, sag aber auch oft einfach, dass ich schwarz bin, weil ich fühle mich halt auch so. Ne? Weil ich habe braune Haut und krause Haare, aber auch halt, weil andere Leute mich auch als schwarz ansehen. Leute würden mich ja schräg angucken, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich weiß bin. Obwohl das biologisch gesehen halt genauso stimmt, wie wenn ich sage, dass ich schwarz bin. Deshalb kann man eigentlich genau sehen, dass Ethnie und so Kategorien wie schwarz und weiß eigentlich ein Konstrukt ist, weil das ist ja von körperlichen Merkmalen abhängig. Und wo zieht man dann die Grenze? Also wäre ich jetzt heller und hätte hellere Augen, wäre ich dann eher weiß? Also obwohl das ja genau, also wo zieht man da die Grenze? Das ist halt die Frage. Und Rachel Dolezal argumentiert halt genau so. Sie sagt halt, dass Ethnie nichts mit Biologie zu tun hat, sondern vielmehr etwas Politisches und was Gesellschaftliches ist. Und Rachel Dolezal sagt, sie identifiziert sich halt am ehesten mit Schwarzen, weil das am ehesten ihrer Identität entspricht.
I really prefer to just be exactly who I am. And black is really the closest race and culture category, descriptive term that represents the essential essence of who I am.
So, sie will das selber so für sich aussuchen. Gibt es denn Leute, die eigentlich für diese Haltung von Rachel Verständnis haben?
Ja, wenige, aber ein paar. Es gibt zum Beispiel diese Journalistin Melissa Harris-Perry und die stellt in einer Sendung, bei der es um Rachel Dolezal geht, folgende Frage.
But is it possible that she might actually be black? And the best way that I know how to describe this, and I want to be very careful here, because I don't want to say that it is equivalent to the transgender experience, but there is a useful language in trans and cis. Some of us are born transgendered. I wonder, can it be that one would be trans black?
Also sie vergleicht Rachels Identitätswechsel mit Transsexualität. Also sie fragt sich, ob man, wie manche Menschen halt mit dem falschen Geschlecht geboren werden können, auch manche Menschen mit der falschen Ethnie geboren werden können.
Gut, jetzt sagen aber viele Leute, die transsexuell sind oder transgender sind, dass sie eigentlich schon von Anfang an im falschen Körper waren. Sagt Rachel denn auch sowas, dass sie sich schon immer von Geburt an als Schwarze gefühlt hat?
Ja, das sagt sie tatsächlich. Anfang diesen Jahres hat Rachel ein Buch veröffentlicht und da hat sie alles halt nochmal genau aufgeschrieben. Und in dem Buch schreibt sie zum Beispiel, dass sie sich schon als Kind immer vorgestellt hat, sie sei schwarz. Also, dass sie statt den hautfarbenen Buntstift immer den braunen Buntstift genommen hat, um ihre Haut zu malen. Und damals, so schreibt sie, weiß sie aber nicht genau, was das alles zu bedeuten hat oder was das bedeuten soll. Und ihre Eltern sind dazu auch noch ziemlich strenge Christen und leben in einer ziemlich armen, weißen, ländlichen Gegend mit ihr und ihrem Bruder Josh. Und Rachel hat zu dem Zeitpunkt also so gut wie gar keinen Kontakt mit Schwarzen, also kann sich auch gar nicht austauschen in der Hinsicht. Es bleibt immer so was Fernes. Und das erste Mal, dass sie Schwarze tatsächlich sieht, ist in einer Sports Illustrated in so einem Magazin von ihrem Bruder. Und da sind schwarze Frauen abgebildet und die findet Rachel dann in dem Moment, so schreibt sie das, total wunderschön und ist total fasziniert.
Was ja jetzt erstmal nicht total verwunderlich ist, dass Kinder sich vorstellen, sie seien jemand anderes oder von irgendetwas oder irgendeinem anderen Menschen fasziniert sind, von etwas, das anders aussieht als sie selbst. Reicht das denn schon jetzt für Rachel aus, um sich schwarz zu fühlen?
Nein. In ihrer Jugend passiert nämlich noch was, was ziemlich großen Einfluss hat auf ihr Leben, weil Larry und Ruth Ann, ihre Eltern, adoptieren 4 schwarze Kinder. Und Rachel sagt aber, dass das nicht aus Nächstenliebe passiert. Man muss dazu sagen, Rachel hat kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Sie wird als Kind ziemlich oft geschlagen, wenn sie etwas falsch macht. Und außerdem muss sich Rachel zum großen Teil selbst versorgen, weil ihre Eltern kein Geld haben und sie sich nicht richtig um sie kümmern. So schreibt sie das zumindest in ihrem Buch. Und deshalb adoptieren ihre Eltern dann diese 4 schwarzen Kinder. Weil wer viele Kinder in den USA hat, muss keine Steuern zahlen. Und weil die Eltern arm sind, denken sie, sie sparen so Geld. Und weil es aber in Amerika viel einfacher ist, schwarze Kinder zu adoptieren als weiße Kinder, hat Rachel dann auf einmal diese 4 schwarzen Geschwister, 3 Brüder und eine kleine Schwester mehr.
Das ist jetzt natürlich eine ganze Menge, von ganz wenig bis gar kein Kontakt zu Afroamerikanern. Jetzt auf einmal 4 afroamerikanische Geschwister im eigenen Haus. Ist es das, was da so viel bei ihr im Leben geändert hat?
Ja, also Rachel schreibt weiter in ihrem Buch, dass sie sich dann hauptsächlich um diese Kinder kümmert, weil ihre Eltern sie halt total vernachlässigen und sie auch noch schlechter behandeln als jetzt Rachel selbst, gerade weil sie schwarz sind. Also Rachel sieht dann auch in ihrem eigenen Zuhause, was Rassismus bedeutet. Und sie beschreibt dann, dass sie zu einer Art Mutterschwester wird. Also kümmert sich total um sie und entwickelt so eine Art Gerechtigkeitssinn und hat ein ziemliches Verantwortungsgefühl und fängt deshalb auch an, viel über schwarze Geschichte zu lesen, über Sklaverei und über Rassismus und die Bürgerrechtsbewegung. Und das nimmt sie dann immer mehr für sich an. Und außerdem lernt sie, wie man mit Afrohaaren umgeht, lernt sie zu flechten und frisiert ihre Geschwister und macht ihnen immer die Haare.
Ist das denn auch schon die Zeit, in der Rachel von sich selber sagt, jawohl, ich bin schwarz?
Nee, das dauert noch eine Weile. Also sie geht dann irgendwann mal aufs College, um Kunst zu studieren und hat dann auch im College hauptsächlich schwarze Freunde und engagiert sich in der Black Student Union, also einer schwarzen Studentenvereinigung an ihrem College. Und mit 24 heiratet sie dann ihren Freund Kevin, der ist auch schwarz, und kriegt einen Sohn. Und die Beziehung hält aber nicht, sie lässt sich scheiden und ist dann mit Mitte 20 alleinerziehend, hat ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern und ihr Leben hat bis dahin noch weitere Tiefen erlebt. Und zu dem Zeitpunkt ändert sie dann ihre Identität. Also sie flechtet sich dann auf einmal ihre blonden, glatten Haare dann immer mehr in Braids. Also das sind so dünne Zöpfe, die Schwarze oft haben. Und sie verändert ihren Look und sieht immer mehr schwarz aus. Und einer ihrer Brüder will dann auf einmal bei ihr wohnen, weil er nicht mehr mit seinen Eltern klarkommt. Sie erstreitet sich halt dann das Sorgerecht für ihren Bruder. Und das zerrüttet dann nochmal das Verhältnis zu ihren Eltern endgültig. Und weil sie immer weniger Kontakt zu ihren Eltern oder auch zu den Leuten von zu Hause hat, fragt auch keiner mehr nach oder kennt ihre Vergangenheit. Und wenn jemand nachfragt, dann versucht sie immer das Thema zu umgehen. Und das klappt auch ziemlich gut bis zum 10. Juni vor 2 Jahren.
Bis zu diesem, ja, für sie schicksalhaften Interviewtermin. Da ist jetzt aber ja noch eine Sache. Am Anfang zeigt ja der Journalist Jeff Humphrey ihr dieses Foto von dem Mann und fragt sie, ob das ihr Vater ist. Ja. Aber wer ist denn dieser Mann wirklich auf diesem Foto?
Dieser Mann ist Albert Wilkinson, heißt er. Also Rachel lernt ihn in Spokane in Washington kennen, als sie an der Uni unterrichtet. Und er merkt, dass Rachel halt so gut wie keine Familie hat oder zumindest keinen Kontakt zu der Familie und wird dann für sie immer mehr wie ein Vater. Und das Blöde ist aber, wegen dem Skandal um Rachel hat die Beziehung ziemlich gelitten, weil immer mehr Journalisten dann auch vor Albert Wilkinsons Haustür standen. Und deshalb, so schreibt sie in ihrem Buch, hat er sich von ihr distanziert. Er steht aber nach wie vor hinter ihr. Das weiß man, weil er in ihrem Buch das Vorwort geschrieben hat und ihr eigentlich nochmal sagt, dass ihm eigentlich egal ist, was für eine Ethnie oder was für eine Identität Rachel hat.
In den letzten 2 Jahren ist ja jetzt viel passiert in Rachels Leben. Wie geht's ihr denn heute?
Vor einem Jahr hat Rachel Dolezal noch ein Kind bekommen. Und nachdem sie dann das Buch Anfang dieses Jahres rausgebracht hat, hat sie noch eine Handvoll Interviews gegeben und noch ein paar Sender abgeklappert, sich danach aber ziemlich zurückgezogen. Also ich habe sie auch angeschrieben und habe nach einem Interview gebeten und sie wollte mir aber leider keins geben. Also sie hat mir später dann nochmal erlaubt, Fragen schriftlich zu schicken, aber die hat sie auch nie beantwortet. Also ich habe nie eine Antwort bekommen. Aus anderen Interviews weiß ich aber, dass sie immer noch malt und ab und zu ein Bild verkauft. Aber sie sagt, dass sie ziemliche finanzielle Probleme hat, weil sie halt ihre Jobs verloren hat und niemand ihr einen neuen geben möchte. Und sie hat sogar ihren Namen ändern lassen. Eigentlich heißt sie nämlich jetzt Nkechi Amare Diallo. Das ist ein nigerianischer Name. Und vielleicht kannst du es dir schon vorstellen, also das hat eigentlich noch zu mehr Gespött geführt. Und Leute haben sich noch mehr über sie lustig gemacht, denn das ist ja wirklich kein unauffälliger Name. Zumindest in der Stadt in Amerika, nicht in Spokane, wo hauptsächlich weiße Leute wohnen.
Ist das denn jetzt eigentlich so, dass das Trans-Race eine Kategorie sein könnte wie Transgender? Also kann ich jetzt einfach so meine ethnische Identität ändern wie mein soziales Geschlecht?
Also, ich habe während der Recherche versucht, offen mit diesem Gedanken umzugehen. Und es gibt Prominente, Whoopi Goldberg zum Beispiel, die Schauspielerin, die hat zum Beispiel gesagt, dass es kein Problem gibt mit Ethnienwechsel und dass sie doch schwarz sein kann, wenn sie möchte. Aber trotzdem hat Rachel hauptsächlich Kritik geerntet und viele wehren sich dagegen, dass sich Trans Race als irgendwas etabliert. Rachels Theorie hat nämlich eigentlich einen Fehler, den man vielleicht nicht bemerkt, wenn man weiß ist, weil ich zum Beispiel kann mir jetzt keine blonde Perücke aufziehen und sagen, dass ich weiß bin, selbst wenn ich das wollte, weil die Leute würden mich ja nie so sehen. Und ich glaube, und da gibt es halt auch zahlreiche Beispiele, dass man genauso für Rechte von schwarzen Leuten sich einsetzen kann und sich für die Kultur interessieren kann, ohne dass man halt selber sagen muss, dass man schwarz ist. In Amerika gibt es halt auch ein Wort dafür, Ally, also Verbündeter. Und das ist dann mir zumindest persönlich die liebere Version.
Danke, Alice, für die Geschichte von Rachel Dolezal, die für sich entschieden hat, schwarz zu sein, eine schwarze Identität anzunehmen.
Deutschlandfunk Nova 100.